Puls. Gesundheit und Medizin.
Herzlich willkommen bei Ampuls, es begrüßt Sie Ronny Thekal. Das erwartet Sie in der kommenden gesunden Stunde. 250 Jahre USA, ein medizinischer Ländervergleich. Barfuß gehen, Hitzetipps und in der Live-Ampuls-Sprechstunde Reisemedizin.
Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was verzählen. Drum nahm ich meinen Stock und Hut und tät das Reisen wählen.
Mit diesem Satz beginnt das Gedicht des deutschen Dichters Matthias Claudius, Urians Reise um die Welt von 1786. Der Reisende erlebt überall auf der Welt Enttäuschungen und stellt fest, dass die Menschen dort im Grunde genauso sind wie zu Hause, mitsamt all ihren Fehlern und Schwächen.
Und fand es überall wie hier, fand überall ein Sparren, die Menschen gerade so wie wir und eben solche Narren.
Ein eigentlich typisch österreichischer Blick auf Reisen alle, also mit geschultem Blick auf die Schattenseiten. Ums Reisen geht's heute, konkret um die Reisemedizin. Zum Urlaubsbeginn bieten wir Ihnen heute einen akustischen Reiseratgeber, um die häufigsten Fragen zu langen Flugreisen, Impfungen gegen Tollwut, Dengue oder Chikungunya und ob Sie tatsächlich eine Malaria-Prophylaxe brauchen, wenn Sie ins ferne Liechtenstein verreisen, damit Sie wieder sicher hier landen in etwa 12 Minuten in unserer Live-Sprechstunde. Wenn Sie nicht mit Flugzeug, mit Bahn oder Auto verreisen, bieten auch die Füße eine wunderbare Alternative, voranzukommen. Wann haben Sie das letzte Mal den Boden unter Ihren Füßen gespürt? Also so richtig, ohne Socken, ohne dämpfende Hightech-Sohlen, ganz direkt. Es ist Sommer und eigentlich wäre jetzt die perfekte Zeit, um die Schuhe einmal im Schrank zu lassen. Unseren Füßen würde das gut tun, denn barfuß gehen soll, wie eine kostenlose Massage, den gesamten Bewegungsapparat stärken. Doch allzu groß ist die Furcht vor Bienen, vor Zecken, die im Gras lauern könnten, vor Glasscherben oder schlichtweg Schmutz. Kollegin Sonja Watzka hat wagemutig ihre Socken abgelegt und sich mit einem Orthopäden in den Park begeben.
Hallo und schönen Nachmittag. Ich melde mich aus dem Garten des Belvedere in Wien, barfuß natürlich dem Anlass entsprechend. Und an meiner Seite ist der Orthopäde und orthopädische Chirurg Johannes Gründler. Was passiert denn jetzt da im Körper, wenn ich da jetzt barfuß über die Wiese gehe?
Also hier im Belvedere sieht man schon, werden Sie einen taktilen Reiz bekommen, unterschiedlicher Qualität. Einerseits Wiese, ein paar Äste liegen da am Boden. Jedenfalls erdet man sich, wenn man zu Fuß über eine Wiese geht. Das verlangsamt ein bisschen das Bewusstsein. Man nimmt sich besser wahr und damit ist es eigentlich eine Anti-Stress-Wahrnehmung, die der Körper dann macht, wenn man barfuß geht. Außerdem hat der Fuß ja 24 Knochen, 33 Gelenke und über 100 Bänder, die werden beansprucht. Dadurch wird die Muskulatur wieder aktiviert, insbesondere die Zehenmuskulatur, auch der Fußaußenrand. Man bewegt den Fuß wieder so, wie er eigentlich gedacht ist.
Das heißt, wir bewegen ihn meistens nicht mehr so, wie er eigentlich gedacht ist.
Der Fuß ist ein sehr komplexes Wunderwerk eigentlich. Im Schuh verliert man ein bisschen an Wahrnehmung. Man spürt sich weniger, der taktile Reiz fehlt, die Propriozeption nimmt ab, man verliert an Gangsicherheit und an Muskulatur.
Ich gehe jetzt einmal von der Wiese über Blätter und da sehe ich eine markante Wurzel, die richtig hart ist und nach oben wegsteht. Also die hat auch Zacken, also es sticht ein bisschen auf der Fußsohle. Was passiert jetzt da mit diesem Reiz, der da ankommt auf der Fußsohle? Was passiert mit dem weiter jetzt im Körper?
Der führt hinauf übers Rückenmark bis ans Kleinhirn, wo reflektorische Maßnahmen eingesetzt werden, um den Fuß nicht weiter zu verletzen oder überzubelasten. Das ist das, was man Propriozeption nennt, Tiefenwahrnehmung und entsprechend dann reflektorisch sofort die richtigen Muskeln und natürlich umso besser, je kräftiger sind und umso mehr man das geübt hat, in Gang zu setzen und aufzutrainieren. Das heißt, ein unebener Grund ist eigentlich das, was das Fußgewölbe und die Muskulatur am besten stimuliert.
Aber das ist nicht alles, wenn es um den psychischen Nutzen geht.
Der psychische Nutzen beim Barfußgehen ist auch der, dass man Standsicherheit gewinnt, sich bewusster wahrnimmt und dadurch natürlich eventuell auch als älterer Mensch wieder selbstbewusster wird und mehr Teilhabe am Leben hat, sich mehr bewegt, was ja prinzipiell gesundheitsfördernd ist.
Wie ist das eigentlich mit dem Barfußlaufen? Es hat sogar Leute gegeben, die einen Marathon barfuß gelaufen sind auf Asphalt. Das kann man sich eigentlich schwer vorstellen, 42 Kilometer. Wie stehen Sie denn als Orthopäde zum Barfußlaufen?
Da muss man wie bei allem sagen, ich nehme es mit Paracelsus, es ist die Dosis, die es macht. Insbesondere beim Laufen ist es so, dass wenn man die Schrittabfolge sich hernimmt, dass beim Laufen barfuß mehr der Vorfuß belastet wird als die Ferse, die oft derb aufsetzt. Dadurch verkürzt sich die Schrittlänge und dadurch macht man mehr Schritte. Das heißt, es trainiert die Muskulatur natürlich. Aber wie bei allem ist es so, dass man sich herantasten muss. Also man wird nicht gleich mit einem Marathon starten. Wenn man barfuß läuft, um die Muskulatur zu kräftigen und die Wahrnehmung zu steigern, die Propriozeption, sollte man auch hier mit kleinen Schritten beginnen.
Okay, ich mache das jetzt einmal. Ich versuche am Asphalt zu laufen und natürlich ein kurzes Stück, das ist kein Problem, aber ich stelle mir schon vor, wenn ich da jetzt länger laufen müsste, dass es sich auch unangenehm anfühlt, weil es einfach so hart ist und man vermisst dann die weichen Sohlen der Jogging-Schuhe vielleicht und hätte das Gefühl, dass auf Dauer vielleicht dann die Gelenke zu sehr beansprucht werden.
Also beim Barfußlaufen wird die gesamte Muskelkette in Gang gesetzt, bis hinauf zur Hüfte und auch zur Wirbelsäule. Man sollte sich natürlich eher einen weichen Untergrund suchen. Gerade der Asphalt bietet keinen taktilen Reiz und man sollte, wenn man am Asphalt läuft, sich auf jeden Fall durch verschiedene Maßnahmen den Fuß schützen. Das wären zum Beispiel Barfußschuhe. Die müssen natürlich korrekt sitzen, aber die schützen einen in der heutigen Umgebung vor allem möglichen Ungemach, was am Asphalt und auf der Straße aufkommen kann, wie Scherben und Ähnliches, fördern auch, dass die Füße nicht so schmutzig werden und dadurch Infektionsgefahr aufkommt.
Ja, manchmal sieht man ja tatsächlich in der Stadt Personen, die barfuß unterwegs sind mit völlig schwarzen Fußsohlen vom Schmutz. Sie werden meist belächelt. Auch im Winter barfuß könnte natürlich sein, dass es sich da auch um Vertreter der sogenannten Earthing- bzw. Grounding-Bewegung handelt. Dieser Trend, der bezeichnet den direkten Hautkontakt mit der Erdoberfläche, um den Körper elektrisch zu entladen. Erfunden wurde das Ganze durch den Herrn Clint Ober 1998. Er vertreibt seit vielen Jahren zahlreiche Produkte, die angeblich den Kontakt zur Erde wiederherstellen und für besseren Schlaf sorgen sollen. Vor allem seine sogenannten Erdungsmatten, die natürlich gut zu den aktuellen Social-Media-Trends passen in Sachen Biohacking und Selbstoptimierung. Was sagen Sie als Orthopäde zu dieser Theorie?
Naja, also man kann sagen, der elektrophysiologische Ausgleich erfolgt ja prinzipiell die Erdung sozusagen mit jeder Berührung, dass man sich wohl am besten erdet, indem man barfuß auf der Wiese geht. Dazu braucht man kein Geld ausgeben. Und auch das erdet ganz gut, nämlich auch vom Ladungsausgleich, ähnlich wie bei einem Blitzableiter.
Empfehlen Sie das tatsächlich auch mal als Therapie bei gewissen Beschwerden, dass Sie sagen, nicht nur diese Salbe schmieren oder die und die Operation, sondern auch zusätzlich barfuß gehen würden Sie empfehlen?
Das kommt immer als erstes bei Fußbeschwerden, außer der Fuß hat Deformitäten. Aber auch insbesondere als Orthopäde hat man ja vom Säugling bis zum höchsten Lebensalter Patienten. Bei den Kindern sieht man auch einen enormen Erfolg, wo der Fuß zum Beispiel in der Entwicklung ist. Wenn hier über den Sommer intensiv barfuß gegangen wird, natürlich auf einem unebenen Grund und dazu auch zum Beispiel der Zehenspitzenstand und Gang geübt wird, sieht man oft nach einigen Wochen bis Monaten schon eine deutliche Besserung und schöne Ausprägung des Fußgewölbes.
Gibt es Menschen, die lieber nicht barfuß gehen sollten?
Also überall, wo der Fuß nicht voll in Ordnung ist, sei es durch internistische Erkrankung wie bei Diabetes, wo die Tiefenwahrnehmung und die Sensibilität am Fuß einfach fehlt und eingeschränkt ist, Polyneuropathie-Erkrankte sind davon betroffen und auch Patienten mit Fußdeformitäten, wie zum Beispiel das häufigste wahrscheinlich der Knickfuß, wo es schon chronisch und über Jahre oft zu einer Überlastung mancher Sehnen kommt und die Gefahr auch da ist, dass im hohen Alter dann Sehnen auch reißen können. Da wäre es eher gut, den Fuß mit entsprechenden Einlagen zu stützen.
Vielleicht noch eine Frage zu den ganzen Holzrollen oder Gummibällen, die es da so gibt mit Noppen. Können die das Barfußgehen ersetzen? Weil die machen ja an sich auch Sinn, oder? Und die stimulieren ja auch ähnlich.
So ist es. Das ist ein guter Ersatz oder eine Draufgabe sozusagen zum Barfußgehen oder im Winter eben, wenn man zum Beispiel keine Gelegenheit hat, auf eine Wiese zu gehen. Allerdings ist keine Gewichtsbelastung am Fuß. Das heißt, hier fehlt ein gewisser Reiz, aber als Ersatzmaßnahme oder als Zusatzmaßnahme durchaus sinnvoll und zu empfehlen.
Sonja Watzka zum Trend, baren Fußes zu gehen. Wenn Sie weit gehen können und noch dazu gut schwimmen, so kommen Sie irgendwann in Amerika an. Dort wird nämlich gefeiert und auch am Puls feiert ein wenig mit. Anlässlich des ORF-Programmschwerpunktes zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA hat Lukian Guttenbrunner mit Menschen gesprochen, die auf dem Gebiet der Gesundheit als Österreicher in Amerika oder Amerikaner in Österreich beide Welten kennen. Ein Forscher, eine Kardiologin und ein Chirurg kommen nun kurz zu Wort, damit wir erfahren, ob man in Übersee anders behandelt wird oder man anders mit dem Skalpell umgeht. Sozusagen the American way of knife.
Afshin Asadian, Gefäßchirurg, Klinik Ottergring Wien. Ausgebildet unter anderem an der University of Chicago sowie der Stanford University Kalifornien.
Medizin ist dort viel kommerzieller. Das heißt, es gibt sozusagen das Spannungsfeld zwischen, was ist für den Patienten am günstigsten finanziell, was ist für den Arzt am günstigsten finanziell und was ist die beste Methode. Das ist tatsächlich, habe ich immer wieder erlebt, ein Spannungsfeld. Und wenn man gerade bei nachhaltigen Methoden, zum Beispiel bei großen Operationen geschaut hat, dann haben Patienten einfach wegen des Tagsatzes, den sie an den Universitäten zahlen mussten, in Stanford waren das, glaube ich, damals knappe $6,000 am Tag, so dass das einfach interessant war, halt nicht lange dort herumzukugeln. Also es ist tatsächlich finanziell sehr schwierig geworden, weil auch die ganzen Wissenschaftsbudgets unterschiedlich verteilt werden und je unter Anführungszeichen linker die Institutionen sind, an denen man ist, also das, was für die Amis links ist, ist für uns eh Mitte der Gesellschaft, wenn nicht sogar ein bisschen rechts. Die werden quasi abgestraft dafür, dass sie halt nicht begeistert mit der Politik mitziehen.
Stefanie Marek-Janucci, Kardiologin, ehemals tätig an der Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania.
Also wenn man fleißig ist und gerne arbeitet und viel arbeitet, wird man dort mit offenen Armen angenommen. Die Karriereleiter steigt dort exponentiell, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und auch, muss ich sagen, ist jetzt nicht nur im medizinischen Bereich, sondern generell der Drang der älteren Mitarbeiter, die Jüngeren auszubilden. Also das ist auch wirklich unglaublich, wie das in deren Kultur verankert ist, dass man als junger, qualifizierter Mitarbeiter wirklich gefördert wird. Die Amerikaner haben sicher diese Stärke, dass sie den jungen Mitarbeitern das Potenzial erkennen und das auf dem vollsten ausschöpfen. Und ich glaube, bei uns ist es oft noch so, dass es schon sehr viel Konkurrenzgedanken gibt. Also da könnten sich die Österreicher sicher etwas abschauen.
Matt Minnick, Kommunikationswissenschaftler und Digital Health Scientist, University of Wisconsin-Madison. Aufgrund der forschungspolitischen Unsicherheiten und Budgetkürzungen unter der US-Regierung von Donald Trump hat er den Lebensmittelpunkt nach Österreich verlegt und arbeitet seit 2025 an der Universität Wien.
So I'm in Austria through the Apart USA Fellowship Program.
Es war ein Angebot, das mir und einigen anderen US-Wissenschaftlern unterbreitet wurde, die von Veränderungen in der US-Regierung negativ betroffen waren. Ich war Angestellter der Bundesregierung, habe als Wissenschaftler für die US Food and Drug Administration gearbeitet und wurde entlassen, als die Massenentlassungen kurz nach dem Amtsantritt von Trump stattfanden. Und ich war dankbar für ein Programm der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nominiert worden zu sein, das mir hier in Wien Forschungsgelder und eine gewisse intellektuelle Unabhängigkeit verschafft hat. Und aus diesem Grund bin ich hier. Die geistige Freiheit, die in Österreich immer noch verfügbar ist, fehlt in den Vereinigten Staaten derzeit sicherlich. Es besteht hier die Freiheit, Fragen zu untersuchen, von denen sie wissen, dass sie in ihrem eigenen wissenschaftlichen Interesse liegen. Und es fehlt gewissermaßen an politischer Aufsicht, politischer Zensur. Die einzigen Dinge, außer Freunden und Familie, die ich aus den Vereinigten Staaten wirklich vermisse, sind die Klimaanlage und die Tacos im Taqueria-Stil. Und beide Dinge sind in Wien erhältlich. Sie sind einfach weniger verfügbar.
Ein Bericht aus dem Land der unbegrenzten Klimaanlagen. Wenn jemand eine Reise tut, und damit sind wir schon bei unserer Live-Sprechstunde zum Thema Reisen. Ich freue mich, dass ich zwei Reiseexperten hier bei mir begrüßen darf. Ursula Hollenstein, sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Zusatzfach für Infektiologie und Tropenmedizin vom Reisemedizinischen Zentrum Travel Doc in Wien. Einen schönen Nachmittag.
Schönen Nachmittag, danke für die Einladung.
Und Joachim Huber, er ist Internist, er ist Notarzt, Flug- und Reisemediziner und auch Weltraummediziner. Wir hatten ihn damals mit Franz Zwieböck hier zu Gast. Auch er ist hier und spricht über das Thema Reisen. Einen schönen Nachmittag.
Ein herzliches Grüß Gott.
Ursula Hollenstein, als Reisemedizinerin sind Sie wahrscheinlich auch selbst ein Mensch, der gerne verreist.
Ja, mehr als gerne. Es gibt zwar tatsächlich Reisemediziner, die kaum einen Fuß außerhalb Österreichs setzen, aber für uns, meinen Mann und mich, ist das eine absolute Leidenschaft. Also wir sind 3, 4, manchmal sogar 5-mal im Jahr unterwegs und das ist eine ganz unglaubliche Bereicherung des Lebens.
Ja, Joachim Huber, auch ein gerne Verreiser.
Sehr gerne Verreiser. Ich hatte das Vergnügen, als Fliegerarzt doch über 20 Jahre lang Rettungsflüge zu machen, das heißt, erkrankte Österreicher aus der ganzen Welt nach Hause zu holen. Und da bin ich auf mehr als 5000 Einsatzflugstunden gekommen und durfte viel Erfahrung sammeln.
Aber man kann auch ein wenig Urlaub machen, auch wenn man erkrankte Österreicher
ist. Nicht sehr wirklich, aber so einen Tag anhängen, bis der Patient 2 Tage stabil genug war, um nach Hause gebracht zu werden, das haben wir schon sehr genossen. Oh ja.
Sie können natürlich selbstverständlich auch mitreden. Anrufen 0800 22 69 79, unsere Nummer, unentgeltlich aus ganz Österreich, oder eine Mail schicken ampuls@orf.at, wenn Sie Fragen haben rund ums Thema Reisen. Es ist die Frage, wie beginnen wir, um alles umfassend zu beschreiben. Reisemedizin ist ein riesiges Thema, von Impfungen über Flugreisen, Thrombosen und Sonnenschutz, exotische Erkrankungen oder chronische Erkrankungen, die selbstredend mitreisen mit unseren Patientinnen und Patienten. Vielleicht unternehmen wir gemeinsam eine Reise. Ich fange gleich einmal an. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Thrombosespritze. Ist das eine gute Idee, wenn man auf eine Flugreise geht?
Nein, definitiv nicht. Das wird viel zu viel verordnet. Das sitzt irgendwie so in vielen medizinischen Köpfen noch drinnen. Es gibt ganz klare Richtlinien, wer tatsächlich für die Reisethrombose vorbeugend Medikamente nehmen soll. Das ist eine ganz kleine Hochrisikogruppe. Und für alle anderen überwiegt tatsächlich das zwar sehr kleine, aber existente Risiko von Nebenwirkungen dem noch viel winzigeren Risiko einer Reisethrombose.
Also auch wenn man jetzt fliegen sollte, wirklich eine lange Flugreise, ist das kein erhöhtes Risiko?
Es ist kein erhöhtes Risiko. Alle Reisenden können beruhigt unterwegs sein, wenn sie Probleme haben, zum Beispiel mit dem venösen Rückfluss, gestauten Beinen, dann empfehlen wir Stützstrümpfe, regelmäßige Fußgymnastik im Flieger und natürlich ausreichend trinken.
Und ausreichend trinken. Und es betrifft ja theoretisch ja gar nicht so sehr nur die Flugreise, sondern auch eine lange Autofahrt.
Natürlich, es ist das ganze immobile Sitzen, ob das nun ein enge Bussitze sind oder eine lange Busfahrt von hier bis irgendwo in den Süden Europas hinunter. Auch das eigene Auto, wenn man nicht unbedingt aussteigen will, ist ein beengtes Sitzen. Und dann natürlich halt einfach der Flieger, der immer noch enger wird, das ist ganz klar.
Also vielleicht können wir es noch einmal jetzt das wieder zum Mitschreiben. Wer sollte etwas nehmen und wenn ja, Spritze oder Tablette?
Also prinzipiell ist die Gruppe sehr klein. Es sind sogenannte Hochrisikopatientinnen, die spritzen sollen. Das sind Menschen, die schon einmal eine Thrombose hatten. Das sind Unglückliche, die vielleicht mit einem Haxen im Gips fliegen müssen. Das sind Leute, die gerade kurz vor der Reise eine schwere, große Operation hatten, möglichst noch im Becken- oder Bauchbereich. Und dann gibt es ein bisschen so Einzelpersonen, wo sich 10 Risikofaktoren auf einer Person sammeln. Der übergewichtige Kampfraucher, alt und noch mit vielen Krampfadern. Da kann man im Einzelfall auch einmal eine Spritze verwenden. Die Tabletten sind überhaupt nicht belegt in dieser Indikation, auch wenn es tolle Medikamente für die Thromboseprophylaxe bei anderen Indikationen gibt, aber nicht in der Reisethrombose.
Eines ist vielleicht ganz interessant, es ist noch nicht in den offiziellen Empfehlungen enthalten, aber wir wissen aus vielen, vielen Literaturstellen, dass die Medikamente, die auch Herzpatienten mit Vorhofflimmern nehmen, dass diese NOACs durchaus einmal eine genommen auch bei der Reisethrombose sehr wirksam sind. Man hat keine Spritze, sondern nimmt einfach ein Medikament. Die Reisemediziner beraten da sehr gerne und da braucht man nicht immer eine Spritze.
Aber die Botschaft für diese Risikogruppen ja, für alle anderen ist es nicht nötig.
Völlig richtig.
Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt rechtzeitig die Reise planen. Und wenn man ältere Herrschaften oder Kranke mitnimmt, dann wirklich rechtzeitig zum Doktor gehen, also 3 Wochen vorher. Dann kann man alles machen, auch Sauerstoff an Bord vom Flugzeug mitnehmen. Es gibt keinen Grund, dass man nicht reist, wenn man nicht ganz gesund ist. Aber man muss sich rechtzeitig kümmern.
Sauerstoff an Bord gibt es ohnehin, wenn die Masken runterfallen, aber dazu müsste man mal eine Tür aufmachen.
Sauerstoff an Bord fällt nur dann mit der Maske runter, wenn das Flugzeug einen plötzlichen Druckabfall hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass es ein Durchschnittsmensch, der viel fliegt, nicht erleben wird, Gott sei Dank. Das heißt, braucht ein Patient wegen zum Beispiel einer chronischen Lungenkrankheit mehr als 5 Liter Sauerstoff, dann kann man das bestellen, so wie man ein Diabetiker-Mahlzeit bestellen kann und bekommt das auch natürlich gegen eine meist doch vernünftige Aufzahlung.
Wir sind gerade noch bei der Flugreise. Es gibt natürlich Vorbereitungen, aber wenn wir schon dort sind und einen Flugmediziner hier haben, gibt es Kontraindikationen zum Fliegen. Wer darf nicht fliegen?
Alles, was frisch operiert ist, sollte nicht fliegen. Warum? Weil die Druckverhältnisse so sind, wie wenn wir auf 2500 Meter Seehöhe wären. Immer die Frage, würde ich mit meinem Opa, meiner Oma auf zum Beispiel den Gamsleiten 2 hinaufgehen, am Arlberg hinaufgehen. Zweiter Punkt, alles, was mit der Lunge irreparabel, nicht behandelbar, so Funktionseinschränkungen macht, dass man schon in Ruhe, wenn man zum Doktor geht, 3-mal stehen bleiben muss, soll erst fliegen, wenn es behandelt ist. Alles, was frischer Herzinfarkt ist, ist als das sogenannte No-Na-Net. Alle anderen Dinge, Zuckerkranke oder irgendwelche Durchfallprobleme, Menschen mit künstlichem Darmausgang, die können alle vorbereitet wunderbar auch Langstreckenflüge absolvieren.
Jetzt darf ich die Tropenmedizinerin fragen, wenn man irgendeine Infektionskrankheit hat im Flieger, ist das ein Problem? Wann darf man nicht fliegen?
Das kommt sehr stark auf die Art der Infektionskrankheit an. Natürlich gibt es direkt von Mensch zu Mensch übertragbare Sachen. Da ist es jetzt nicht sehr nett, wenn man sich in einen Flieger setzt und so tut, als wäre man gesund und am Schluss der Reise steigen dann 10 Infizierte aus. Also alles, was vor allem über Tröpfchen infizierbar ist und was noch nicht anbehandelt ist, sollte natürlich nicht fliegen. Und es gibt ganz selten, aber doch sicher irgendeine Hauterkrankung wie Läuse oder Flöhe, wo man auch nicht unbedingt im Flieger was verloren hat. Das sind ganz kurzfristige Dinge, die man ja alle behandeln kann. Und wenn das auch behandelt ist, kann man schon wieder einsteigen.
Auch da ganz kurz. Ich erinnere mich an eine Situation, wo eine Flugbegleiterin zu mir kommt und sagt, Jockel, kannst du mal das anschauen? Ist eine Mutter mit 3 Kindern, die alle Feuchtblattern hatten. Sie hat die Kinder so geschminkt, eingestiegen und als die Kinder angefangen haben, sich zu kratzen, war dann der Flug Gott sei Dank vor dem Start zu Ende und die Kinder mussten natürlich das Flugzeug verlassen. Aber prinzipiell keine Gefahr. Im Flugzeug gibt es modernste HEPA-Filter, die die Luft im Flugzeug alle 2 Minuten komplett austauschen. Also wenn hinten einer niest, brauchen wir nicht Angst haben, dass man jetzt krank wird.
Wir haben Frau Rusch in der Leitung. Frau Rusch, hallo. Moment.
Eine Weiterwanderung nach Norwegen machen, ja. Und muss auf jedes Deck achten, dass ich mit meinem Rucksack mittrage. Was ich jetzt sicher dabei haben werde, ist eine Rettungsdecke und ein Dreiecktuch. Aber meine Frage ist, was würden mir die Fachleute empfehlen, muss unbedingt auf eine Reise in eine Notfallapotheke rein?
Eine Notfallapotheke und es geht jetzt bei Ihnen um eine Weitwanderung, also mit dem Rucksack
genau,
unterwegs.
Genau, wo einfach, ich kann wirklich nur das Allernotwendigste mit, weil es einfach, ich muss alles auf dem Rücken tragen, ich muss auf jedes Gramm achten. Aber was würden mir die Fachleute empfehlen, sollte ich unbedingt mitnehmen.
Und welches Land dürfte ich fragen? Also es geht um Norwegen, glaube ich, war das, oder?
Ja, das sind 2 Wochen. Aber es geht mir einfach grundsätzlich um die Frage, was man auf Weitwanderungen, wenn es das Wasser trinkbar ist, aber es gibt ja bestimmte Verletzungsgefahr oder sowas und ich weiß nicht so recht, ob mein Ibuprofen überhaupt sinnvoll ist, weil wahnsinnig stark wirkt es ja nicht. Deshalb hätte ich gern einen Tipp.
Dann darf ich einmal an Joachim Huber übergeben, was an Notfallgeschichten drinnen sein sollte und dann sprechen wir über weitere Medikamente.
Also mit der Reiseapotheke ist so ein bisschen wie mit der Reisemedizin. Das in einem Satz zu nennen, würde also einfach nicht unmöglich. Aber eines ist schon ganz klar. Prinzipiell geht es darum, dass man ja nicht seine Dauermedikamente vergisst, weil in anderen Ländern andere Sprache, andere Bezeichnung, findet man das gar nicht so leicht. Also alles, was wichtig ist, im Handgepäck dabei haben. Vom Atemweg bis zum Herzen, bis zur Verdauung. Wenn ich Angst habe, dass mich der Durchfall ereilt, dann darf man durchaus sagen, gibt es hier sehr probate Mittel, zum Beispiel das Imodium. Wenn ich Angst habe, dass ich kreislaufmäßig gerne mal kollabiere, weil der Blutdruck zu tief ist, kann ich mir EV-Tiltropfen besorgen. Wenn ich weiß, mein Blutdruck spinnt und geht gerne auch bei solchen anstrengenden Wanderungen in die Höhe, Blutdruckpulver mitnehmen, mit dem Kardiologen reden. Kleine Wundversorgung mitnehmen und auf alle Fälle ein Antibiotikum, falls ich doch irgendetwas Hochfieberndes habe. Das wird der Hausarzt oder die Reisemedizinerin gerne erweitern und beraten.
Ja, das Antibiotikum mit, da stellt sich nur die Frage, welches und gibt es eins, das alles abdeckt?
Nein, es gibt nicht eins, das alles abdeckt. Und Frau Rusch, so wie Sie es geschildert haben oder angesprochen haben, habe ich das Gefühl, Sie sind wirklich einfach im Off. Sie schnallen Ihren Rucksack um und gehen in die Natur. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Und da fallen, das klingt zwar sehr, sehr dramatisch, weil man ja so wirklich weit weg ist, aber es fallen viele Krankheitsrisiken auch einfach weg, weil vieles kommt vom Menschen. Ja? Und gerade die Durchfallserkrankungen, das sind ja alles menschgemachte Geschichten. Je weiter sie in der Natur draußen sind, umso mehr sind sie safe. Ja? Was aber natürlich ein Thema ist, das haben Sie schon angesprochen, sind kleine Unfälle, kleine oder größere. Und dass man irgendwo mal umkippt, verknackst oder gar einen kleinen Teil abstürzt und vielleicht wirklich eine gröbere Verletzung hat, das ist durchaus denkbar und dafür sollte man ausgerüstet sein. Also Wundversorgung ist schon angesprochen worden, kleine Dinge. Und was ich bei etwas verletzungsträchtigeren Urlauben auch immer dabei habe, ist ein wirklich starkes Schmerzmittel. Das ist natürlich verschreibungspflichtig, aber wenn man, Gott behüte, irgendeinen Beinbruch hat, wo die beiden Enden aneinander reiben und dann muss man über 3 oder 4 Tage über nicht existente Straßen transportiert werden, da ist man schon einfach froh, wenn man gut eingetunkt ist und das nicht alles voll mit erlebt. Also das wäre für einen Wanderurlaub bei mir eigentlich das Wesentlichste. Ein kleines Schmerzmittel für Kopfweh und Zahnweh und Halsweh, weil auch das kann sein. Und viel mehr glaube ich einfach nicht, dass sie brauchen. Das Antibiotikum ist etwas, was viele Leute gerne mitnehmen, keine Ahnung haben, was sie damit eigentlich behandeln wollen. Und die allermeisten Dinge, die man so auf Reisen, zumindest oberhalb der Gürtellinie hat, sind Viruserkrankungen, wo das Antibiotikum vollkommen sinnlos ist. Einzige Ausnahme, wenn jemand schon Risiken mitbringt, also wer zum Beispiel 3-mal im Jahr eine Mandelentzündung hat, das ist bakteriell, der braucht ein Antibiotikum in die Reiseapotheke. Aber ansonsten gibt es eigentlich für das, was Sie machen, keinen Grund, ein Antibiotikum mitzunehmen.
Mhm. Sie haben davon gesprochen, dass man gute Schmerzmittel mitunter mitbraucht, wenn man eine Verletzung hat. In welches Schmerzmittel tunkt man seine starken Schmerzen als Normalverbraucher und Nicht-Ärztin?
Ja, das, als Normalverbraucher und Nicht-Ärztin. Mhm. Der einzige Unterschied ist, dass der Normalverbraucher sich verschreiben lassen sollte. Genau, ja. Aber er sollte natürlich genauso gut in die starke Kiste greifen. Das sind einfach die sogenannten schwachen Opiate, die man da verwendet, wie ein Tramadol. Ja. Mhm. Das einfach für diese Sondersituationen natürlich reserviert ist. Das nimmt man nicht nur, weil es irgendwo zwickt. Aber gerade bei Unfällen, ich habe immer wieder Kunden, die mit dem Motorrad durch irgendwelche wirklich abseits gelegenen Gegenden der dritten Welt fahren, wenn die irgendwo einen schweren Unfall haben und dann über löcherige Straßen transportiert werden müssen, da braucht man einfach was Kräftiges.
Da braucht es etwas. Mhm. Vielleicht noch, Dankeschön, Frau Rusch, gehen wir von...
Entzündungshemmen hätte mich noch interessiert.
Ein bitte?
Entzündungen zu, also wenn ich zum Beispiel Gelenksentzündungen...
Für Gelenksentzündungen, genau, vielleicht können wir das noch ergänzen, Gelenksentzündungen.
Natürlich, Schmieren und Salben hilft allenthalben. Und im Fernsehen werden wir jeden Abend belehrt, was für unsere Gelenke gut ist. Also ein Parkimet, um es konkret zu sagen, mitzunehmen, irgendein sogenanntes Voltadol oder ähnliches Mittel kann nicht schaden. Ich verrate Ihnen was, ein Backeltopfen bei Entzündung aufs Knie aufgebracht, hilft auch sehr gut.
Gut.
Ist aber schwer im Rucksack.
Schwer im Rucksack. Dankeschön. Dankeschön. Gehen wir von Norwegen vielleicht ein bisschen ins Exotischere, denn wenn man im Outback oder wo auch immer unterwegs ist und manche fahren ja nicht nur in den Club, sondern schnallen sich den Rucksack um und gehen durch Thailand, durch Vietnam, Laos, Kambodscha. Was braucht es da? Denn wenn man da sich denkt, welche Tiere allein dort sind, ich kann jetzt kein Gegenserum für irgendwelche Schlangenbisse mitnehmen, muss ich da was beachten? Die Tollwutimpfung ist immer wieder in der Sprache.
Bleiben wir bei der Reiseapotheke oder gehen wir Richtung
Impfung? Wir sind jetzt natürlich schon bei den Impfungen, nur wenn wir sozusagen mit dem Rucksack unterwegs sind. Jetzt lassen wir die Impfungen noch weg. Was muss ich da beachten?
Also der Unterschied ist einfach, dass man schon mehr Kontakt mit Krankheitserregern hat, als wenn man irgendwo im Fünf-Stern-Club urlaubt und sich nicht rausbewegt. Und da kommen jetzt tatsächlich die sogenannten Reisedurchfallsgeschichten ins Spiel. Das ist die häufigste Gesundheitsstörung auf Reisen, überall dort, wo Menschen sind und wo alles mit Fäkalien verunreinigt sein kann. Alle Oberflächen. Es ist nicht nur das kontaminierte Wasser, das ist oft ein Irrglaube. Es sind eben ungewaschene Hände, Oberflächen, Gegenstände, die man angreift. Und für den Reisedurchfall ein bisschen ausgerüstet sein, vorbeugen kann man ihn ja nicht wirklich, das ist ein Trug. Aber man kann sehr wohl ein kleines Paket schnüren gegen Übelkeit, gegen Bauchkrämpfe, also die wichtigsten Symptome, die das lästig machen. Ein Imodium zum Stopfen, das kann einfach einen Tag retten, der sonst verloren ist. Und da hat jetzt durchaus ein Antibiotikum einen Platz, nur, weil das sind bakterielle Erkrankungen fast ausschließlich, nur ist der Reisedurchfall an und für sich eine völlig banale Erkrankung. Außer der Arzt hat es selber, dann ist es gar nicht mehr banal. Aber das kann man durchaus abkürzen mit einem Antibiotikum, nur darf es nicht eines sein, das irgendwelche Nebenwirkungen hat, weil auf der anderen Seite eine einfache, selbstheilende Erkrankung steht. Und da gibt es nur eine Substanz eigentlich, dass das erfüllt, weil es nicht resorbierbar ist, aber trotzdem gut wirkt, verschreibungspflichtig. Also bitte von Hausarzt oder von der Reisemedizinerin verschreiben lassen. Mhm. Das macht schon Sinn, dass man kann sich einfach das Übel etwas abkürzen.
Der Nichthandelsname dieses Mittels?
Das Rifaximin.
Dankeschön. Einfach beim Arzt nachfragen, bei der Ärztin.
Ein Tipp vielleicht noch für alle Damen und Herren Zuhörerinnen und Zuhörer. Man muss natürlich schon selber auch was beitragen. So sehr wir das Barfußgehen, wir haben es heute gehört, schätzen, in tropischen Gebieten ist es nicht gescheit. Gutes Schuhwerk, auch lange Bekleidung, sodass nicht jeder kleine Tierbegleiter uns beißt. Iss und trink nur das, was entweder gekocht oder geschält ist. Also man muss seinen Verstand sagen, pass auf, das schaut zwar gut aus, aber das ist jetzt lieber nicht. Also vorbeugen und selber aktiv mitwirken ist sicherlich auch was sehr Gescheites.
Hat sich die hygienische Situation in vielen Ländern schon verbessert? Früher war es so, dass man hat nach Südeuropa ist man gefahren und ist schon mit der Reisediarrhoe zurückgekommen. Das ist mittlerweile eigentlich nicht mehr
hat sich wesentlich gebessert. Und trotzdem gilt natürlich, ich trinke, wenn ich in Afrika, Asien oder wo unterwegs bin, nur etwas, was geschlossen ist. Irgendein offenes Getränk, das mir serviert ist, außer Tee mit gekochtem Wasser, da lasse ich die Finger davon.
Ursula Hollenstein, niemals einen Cocktail mit Eiswürfel?
Ich bin begnadet mit einem Saumagen. Ich kann mir eigentlich alle möglichen Sünden erlauben und bekomme trotzdem fast nie einen Reisedurchfall. Da ist man eben sehr, sehr unterschiedlich. Und dem muss man Rechnung tragen. Es gibt Leute, die selbst beim Vorbeigehen an einem Wok schon den Durchfall bekommen. Und da gibt es schon Dinge, die man besser weglässt. Allerdings, um alle noch zu frustrieren, es gibt sehr schöne Untersuchungen, die sich angeschaut haben, Menschen, die all diese Vorgaben, gekocht, gebraten oder lass es bleiben, beherzigen und solche, die es nicht tun. Und es bekommen eigentlich alle gleich viel Durchfall.
Gut, wir haben eine Mail bekommen von Frau Schranz. Sie sagt, in Bezug zur Reiseapotheke, wie ist es dann, wenn wir mit dem Flugzeug oder eine Schiffsreise machen? Man muss alle Medikamente, auch Opiate, am Flughafen, Zollhafen angeben, damit man nicht als Drogenbesitzer eingestuft oder bestraft oder im schlimmsten Fall in Haft kommt.
Es gibt ein sogenanntes reisemedizinisches Zertifikat, das auf Englisch vom Hausarzt ausgefüllt wird, wo die Diagnose mit den notwendigen Medikamenten kompatibel aufgezählt wird. Und da steht dann auch drinnen, braucht Insulin, braucht die und die Injektion, hat zum Beispiel Ozempic, das berühmte Mittel zum Abnehmen als Zuckerkranker, hat ein Morphium oder sonst etwas. Aber das muss nachvollziehbar sein, auch bei der beim Check-in wird genau geschaut, und wenn ich hinkomme mit einem Koffer Morphium, werde ich nicht viel Glück haben und im Ausland lande ich sofort im Häfen.
Auch wenn ich sage, das brauche ich.
Aber man kann das vorbereiten und dann ist das überhaupt kein Problem. Okay. Gar kein Problem. Und mit an Bord nehmen, weil wenn ich das Zuckermittel unten im Kofferraum habe, nutzt es zwar nichts.
Wichtig, im Handgepäck, ja. Wir waren vorher, kurz haben wir es gestreift, da war die Tollwutimpfung möglicherweise, wenn man irgendwo mit dem Rucksack im Dschungel unterwegs ist. Wir bleiben vielleicht bei den Impfungen, denn das ist etwas, was man ja schon rechtzeitig machen muss, und manche kommen auf die Idee, in einer Woche verreise ich und ich habe keine Ahnung, ob ich Impfungen brauche, und sie kommen dann zur Ursula Hollenstein. Ja, was sagen Sie dann?
Und treffen auf ein etwas gequältes Lächeln in dem Fall. Das wäre, wenn es nur die Reiseimpfungen beträfe, ja nicht ganz so schlimm. Da kann man einiges machen, aber es gibt einfach unglaublich viele Leute, die ihre Standardimpfungen völlig vernachlässigen und dann erst anlässlich einer Reise plötzlich diesen alten Impfpass raussuchen und draufkommen, hoppala, ich habe eigentlich seit 20 Jahren nichts mehr aufgefrischt. Wenn man dafür sorgt, dass die Standardimpfungen up-to-date sind, dann ist es viel weniger schlimm, auch einmal eine spontane Reise zu machen. Natürlich gibt es einfach Impfserien bei Reiseimpfstoffen, die dann nicht mehr gehen. Aber man kann noch einiges tun.
Mhm. Ja? Die Standardimpfungen, das ist so Diphtherie.
Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hepatitis A und B, das wären die Dinge, die man haben.
Polio. Genau, ja, das gehört dazu. FSME braucht man in anderen Ländern vielleicht nicht so.
Es ist schon auch ein bisschen eine Reiseimpfung, aber eben nicht in die exotischen Länder, die man sich so vorstellt, die tropischen, sondern große Teile Europas inzwischen leider, Baltikum und bis hinunter auf den Balkan. Das sind so die Verbreitungsgebiete der
FSME. Eins darf ich auch hier betonen. Bitte glauben Sie den Spezialistinnen und Spezialisten, so wie jetzt hier, unserer Fachfrau für Reisemedizin, und glauben Sie nicht irgendwelchen verrückten Politikern, man könne Pferdeserum trinken und braucht keine Impfung. Bitte, bitte.
Also in dem Fall brauchen wir Reiseimpfungen, allerdings bleiben wir noch bei der Tollwutimpfung. Wer braucht die Tollwutimpfung?
Im Endeffekt ist die Tollwut eine extrem weit verbreitete Erkrankung. Es gibt, man glaubt, man kann die Länder, wo sie nicht vorkommt, leichter aufzählen als
Österreich zum Beispiel.
Österreich, also Mitteleuropa ist generell inzwischen tollwutfrei. Es ist in Europa eigentlich nur noch Rumänien, wo wir große Probleme haben mit streunenden Tieren. Und ein bisschen Wildtier-Tollwut im Osten von uns, ja, aber keine Haustier-Tollwut mehr. Und die Brücke vom Wildtier zum Menschen schließt das Haustier normalerweise.
Das heißt, auch wenn in Österreich jemand auch von einem Wildtier gebissen wird, kann er davon ausgehen, keine
Tollwut. Dass es keine Tollwutrisiken bestehen. Alles außerhalb Europas, mit Ausnahme Australiens und etlicher Südseeinsel, wo es halt nie eingeschleppt worden ist, ist alles andere ist Tollwutgebiet. Und dann ist immer die Frage, das ist eine unglaublich dramatische Erkrankung, hundertprozentig tödlich, das können nicht viele. Auch wenn sie selten ist, muss man darüber nachdenken. Wer in ein Gebiet fährt, wo es Tollwut gibt, hat immer zwei Optionen. Entweder er ist vorgeimpft, spricht nichts dagegen. Es gibt ein Organ, das massiv leidet unter dieser Impfung, und das ist die Brieftasche. Ansonsten ist sie bestens verträglich. Oder es gäbe eigentlich eine wunderschöne Lösung. Es gibt eine nachträgliche Impfung, die perfekt funktioniert, aber in den meisten Ländern nicht verfügbar ist. Und das ist das, was man sich im Vorfeld erkundigen und nachfragen muss. Meine Reiseroute, würde die im Notfall eine 48-Stunden-Reise zu einem Immunglobulin erlauben? Das ist dieses erste Medikament gegen Tollwut. Oder ist das gar nicht denkbar? Mhm. Und davon hängt die Entscheidung zur Impfung ab.
Ja, es hat immer geheißen, Tollwutimpfung, die ist so schmerzhaft. Ist das ein Gerücht? War das früher so? Ist es nicht mehr so?
Es war früher so, das ist aber so alt, dass es wirklich nur die Großväter sein können, die das den heutigen Leuten erzählen. Dass die Impfstoffe gibt es seit langem nicht mehr. Die jetzigen sind ganz normale, moderne Zellkulturimpfstoffe.
Wir haben Herrn Kusi am Telefon. Bitte schön.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Hans Kusi. Ich habe eine Frage, und zwar: Wenn man noch nach Uganda einreisen möchte, braucht man eine Gelbfieberimpfung. Und gleichzeitig sagt die WHO, man braucht nur eine einzige Gelbfieberimpfung und die reicht fürs ganze Leben.
Ja, stimmt das?
Ich war zwar in Uganda und habe bei dem Grenzbeamten natürlich übers Wetter gebrochen und bin durchgekommen. Aber es ist ja vorgekommen, dass Leute wieder zurückgeschickt werden, weil es keine frische Gelbfieberimpfung haben.
Keine frische, ja. Gut. Wie sind die internationalen Bestimmungen?
Ja, die internationalen Bestimmungen wären sehr klar. Die WHO hat vor vielen Jahren inzwischen schon herausgegeben, dass eine einzige Gelbfieberimpfung gültig ist fürs Leben. Das heißt, es ist nicht wirksam, das heißt nicht, dass ich selber einen Schutz habe, aber sie ist gültig. Nur bis diese WHO-Deklamation in allen afrikanischen Ländern wirklich angekommen ist und an den Grenzen noch ernst genommen wird, das dauert noch. Und es gibt nach wie vor etliche afrikanische Länder, die das einfach so persönlich je nach Tageslaune handhaben. Diese Option ist einfach immer da, und da tun wir uns in der Reisemedizin wahnsinnig schwer. Es gäbe eine klare Vorgabe und dann gibt es die Grenze.
Wobei man die Gelbfieberimpfung ja nicht bei jedem Arzt, jede Ärztin machen kann, sondern man muss zum Beispiel zu Travel Doc oder ins Tropenmedizinische Institut oder wo auch immer gehen, also offizielle Stellen.
Ja. Weil das eben ein bisschen anders als eine andere Impfung auch eine Einreisebestimmung sein kann, fällt sie unter die International Health Regulations, unter die internationalen Gesundheitsregelungen und kann eben nur an zertifizierten Stellen geimpft werden.
Ja, darf ich noch ein Fass aufmachen, das Malaria-Fass? Ja, wo muss ich hin, in welche Länder und brauche unbedingt eine Malaria-Prophylaxe? Gibt es noch diese Standby-Medikamente? Wie sieht das aus?
Wohin man fahren muss? Gute Option ist der afrikanische Kontinent südlich der Sahara. Da ist eine relativ sichere Bank, der Malaria zu begegnen. In Asien wird sie immer seltener. Die sind wirklich sehr, sehr brav mit der zurückdrängenden Erkrankung. Einzige Ausnahme in Indonesien, Westpapua und Papua-Neuguinea. Die haben ein hohes Malaria-Risiko. Sonst ist in Asien nicht mehr sehr viel. Und in Südamerika ist es vor allem der brasilianische Amazonas und alle anderen Länder, die den Anteil am Amazonasbecken haben, die noch Risiken haben.
Mhm. Wenn wir jetzt von diesen ganzen Krankheiten, vielleicht bleiben wir noch einmal ganz kurz bei einer Infektionskrankheit, die auch noch immer wieder im Thema ist, das ist das Denguefieber und das Chikungunya. Ich sag's deswegen, weil das ja auch möglicherweise mittlerweile zu uns kommt.
Darf ich nur ganz kurz, weil vorher Malaria und dann sind wir bei den Medikamenten nicht weitergegangen. Okay. Nur einmal eine ganz kurze Klärung. Diese Unterscheidung, ob man jetzt Prophylaxe, also vorbeugende Medikamente einnimmt oder ob man sie nur in der Hosentasche mitnimmt, die sogenannte Notfall-Selbstbehandlung, das ist jetzt nicht etwas, was man nach Lust und Laune macht, sondern das wird empfohlen je nach Häufigkeit, nach Höhe des Risikos an Malaria in diesen Ländern. Und in den Hochrisikogebieten ist und bleibt es weiterhin die Prophylaxe. Alles andere macht definitiv keinen Sinn. Die Mittel- und Niedrigrisikoländer, da ist diese Selbstbehandlung okay. Man muss sich aber gut damit auskennen, sich gut erklären lassen, was das bedeutet. Denn nur in der Hosentasche nützt das Ding gar nichts.
Ja, Machen wir noch kurz Denguefieber, Chikungunya und dann sind wir mit den Infektionen durch.
Schade, weil so schöne Namen wie Chikungunya, das muss man erst einmal zusammenbringen.
Ich habe lang geübt, ja.
Inzwischen üben wir alle sehr fleißig. Das war vor 20 Jahren eigentlich nur etwas für Virologen und solche, die dort die Prüfung gemacht haben. Das ist eine sehr unangenehme Erkrankung, die starke Gelenkschmerzen macht, die sie über Monate noch halten können, auch wenn die akute Erkrankung längst vorbei ist. Und es ist eine von vielen Infektionen, die von dieser entzückenden Tigermücke übertragen wird oder der Gelbfiebermücke, je nach Destination, also eine Mücke mit hübschen gestreiften Beinen. Und die ist erstens humanophil, also sie sticht am liebsten Menschen und erst wenn sie nichts anderes findet, was anderes. Und sie ist tagaktiv und ist eigentlich überall dort zu Hause, wo es schön ist, Urlaub zu machen. Und dadurch ist auch dort potenziell überall das Verbreitungsgebiet dieser beiden Erkrankungen. Häufigkeitsmäßig ist Dengue, das schlägt inzwischen alles. Das ist die häufigste Tropenerkrankung weltweit, mehr als Malaria, mehr als jede andere Infektionserkrankung. Und man hat wirklich beeindruckende Fallzahlen um den ganzen Erdball herum.
Impfungen gibt's?
Impfungen gibt's seit 3 Jahren. Keine sehr angenehme, recht nebenwirkungsreich, immer wieder hohe Fieberreaktionen bei den Leuten, die geimpft werden. Aber wer viel reist und einmal jemanden ausgefragt hat, der schon Dengue hatte, der das schildert, der impft sich trotzdem.
Wir haben nur noch wenige Minuten. Eine Frage auch an den Flugmediziner von Ingrid Zietbauer. Mein Sohn hatte 2017 mit 13 Jahren eine Hirnblutung. Darf er trotzdem uneingeschränkt fliegen?
Was hat er?
Eine Hirnblutung.
Ja, selbstverständlich, wenn das abgeheilt ist und keine sonstigen Herz-Kreislauf-Gegenanzeigen sind, zum Beispiel ein nicht behandelter riesiger hoher Blutdruck infolge einer Nierenarterienverengung oder was anderes Scheißliches, dann ist das so, wie wenn er einmal den Haxen gebrochen hat, kann selbstverständlich auch auf der Langstrecke fliegen. Gar keine Gegenanzeige.
Mhm. Gut, dann... Mit 30 Jahren, Entschuldigung, mit 30 Jahren war es, nicht mit 13 Jahren. Aber trotzdem gilt dasselbe. Wie gesagt, die letzten Minuten, wir haben jetzt auch sehr exotische Krankheiten. Wir haben über Tollwut gesprochen und über bestimmte Erkrankungen, die man hoffentlich nicht hat. Das ganz normale Verreisen, ja, man verreist mit dem Flugzeug zum Beispiel. Häufige Geschichte bei Seereisen, bei Schiffsreisen, bei Flugreisen, die Reiseübelkeit. Gibt es einen Tipp vom Reisemediziner?
Es gibt einen Tipp und zwar der Unterschied zwischen Flugreisen und Schiffreisen ist, dass auf den modernen Kreuzfahrtschiffen eine exzellente medizinische Ausrüstung und das dazugehörige Personal da ist. Bei allen Flügen mit Austrian oder Swiss oder eben Lufthansa gibt es eine ausgezeichnete medizinische Ausrüstung und fast immer auch freiwillige Helfer, die damit umgehen können, sogenannte Doc on Boards. Aber man muss schon wissen, mit wem ich fliege. Mit irgendeiner Billigfluglinie irgendwo hinfliegen ist vielleicht für kranke Menschen weniger gescheit, weil dort gibt es diese Ausrüstung nur sehr, sehr spärlich und nicht effizient.
Und irgendwelche Tipps gegen die Reiseübelkeit, auch auf Schiffsreisen oder Autobusreisen?
Der beste Tipp gegen Reiseübelkeit ist rechtzeitig damit anfangen, sich zu trainieren. Also lacht's mich bitte nicht aus, in den Prater gehen und nochmal ein bisschen Ringelgespül fahren oder mit der Schiffschaukel fahren. Rechtzeitig im Flugzeug erkennen, jetzt ist mir nicht ganz gut, lockere Kleidung und zum Beispiel Ingwer kauen oder einen Akupressurpunkt, 2 Querfinger Richtung Ellbogen vom Grundhandgelenke aus, kann man ganz überall nachschauen, ganz einfach. Und selbstverständlich einen Fixpunkt suchen. Nicht die Augen schließen, Augen zumachen, sondern ruhig, entspannt sitzen, Fixpunkt suchen. Das hilft sehr, sehr oft.
Ja, danke schön für diesen Tipp. Noch einen letzten Satz, Ursula Hollenstein. Wir haben noch wenige Sekunden. Der berühmte Schnaps geben Infektionen am Urlaubsort.
Nicht bewiesen, aber es ist doch das Gegenteil nicht bewiesen. Also jeder soll das machen, was ihm schmeckt. Also man kann durchaus Alkohol gegen Reisedurchfall trinken, dann soll es aber einer sein, den man mag, weil es ist überhaupt nicht klar, ob das hilft.
Also es gibt keinen Beweis.
Genau.
Und Alkohol.
Und zur Not kann man sich auf die Schläfen schmieren, das beruhigt auch.
Dankeschön. Dankeschön meinen beiden Gästen für die Expertise und wir sind damit fast am Ende der Sendung angelangt. Es geht jetzt noch um die Hitzetage, die wir hier haben. Zu Beginn des Sommers haben viele Menschen, haben sie diese Hitzetage an die gesundheitlichen Grenzen gebracht. Lukian Guttenbrunner hat noch beim Umweltmediziner Hans-Peter Hutter nachgefragt, was kann man tun, um den Körper vor Überhitzung zu schützen?
Ruhiger angehen. Hitze strengt uns an, unser Herz-Kreislauf-System, unsere körpereigene Klimaanlage muss da ordentlich arbeiten und da ist jegliche Zusatzbelastung, nämlich wenn ich mich da beispielsweise bewege, dann erzeuge ich ja noch zusätzlich Wärme. Das ist deutlich zu viel. Alles ruhiger angehen, wissen eh schon alle, mehr trinken. Damit meine ich jetzt nicht Bier, Wein oder andere Alkoholiker, sondern da geht es halt um Wasser, Mineralwasser, gespritzte Obstsäfte etc. oder Gemüsesäfte. Da geht es einerseits darum, dass man das verlorene Wasser, was man abgibt, über Schwitzen widersetzt und die Mineralstoffe, die verloren gehen. Jetzt sage ich aber absichtlich mehr trinken und gebe keine Literangabe, weil es natürlich unterschiedlich ist, wie einzelne Personen trinken. Für viele ältere Menschen, die praktisch auch aus unseren Studien einen halben Liter trinken, ich sage jetzt 3-4 Liter, dann wissen die, das schaffe ich sowieso nicht. Also es geht wirklich mehr trinken als sonst üblich und daran denken. Alle wissen, dass mehr trinken sollen, aber es ist die Umsetzung. Das heißt, man muss wirklich diese bestimmten Quanten sich hinstellen, am besten mit einem entsprechenden Gefäß, damit ich sagen kann, ich habe das und das getrunken. Weiterer Punkt ist, dass man sich regelmäßig zwischendurch abkühlt. Das ist einfach. Entweder man lässt kühles Wasser, Unterarme fließen, einige nehmen Fußbäder, andere nehmen so eine Flasche zum Zerstäuben, wie man sie bei Pflanzen einsetzen und zerstäuben. Letztlich, was das Essen angeht, die typisch österreichische Küche ist nicht empfehlenswert, man wird es kaum glauben. Es ist eher die sogenannte leichte Kost gefragt. Viele Österreicher und Österreicher, naja, eher ein rotes Tuch, aber da geht es um mehr Obst, mehr Gemüse, eben auch Nahrungsmittel, die eben mehr Wasser beinhalten und Vitamine. Bei der Bekleidung würde ich nicht empfehlen, eng anliegende synthetische Kleidungsstücke, sondern eher lockeres Bekleidung aus Baumwolle. Bei Hitze steht die thermische Problematik so im Vordergrund, da geht es auch um die UV-Strahlung und das sollte man wirklich nicht vergessen. Da geht es relativ rasch, auch bei empfindlichen Personen, dass man, wenn man Haut ungeschützt der Sonnenstrahlung aussetzt, dass sich da nach 15 Minuten bereits ein sogenanntes Sonnenerythem, also eigentlich eine Reaktion aufgrund der Sonneneinstrahlung, dann in der Haut zeigt.
Das war Hans-Peter Hutter. Sascha Schenold, Günther Kandelbauer und Sonja Watzka haben in der Regie Platz genommen und uns unterstützt. Und Sie können natürlich auch in kühlere Gefilde verreisen, wenn Ihnen zu heiß ist. Oder Sie begeben sich in das nächstgelegene Gewässer, zum Beispiel ins Gänsehäufel an der Alten Donau. Sollten Sie in 2 Wochen am 16. Juli zufällig in Wien sein und dort etwas Abkühlung suchen, auch wir sind dort. Ampuls sendet live von vor Ort und macht den großen Ö1-Hautcheck. Wollen auch Sie einen fachärztlichen Blick auf Ihre Haut werfen lassen, tun Sie das bitte zwischen 15:30 und 17:30 vor Ort oder Sie lassen sich wie gewohnt akustisch von uns in der Live-Übertragung informieren. Ich wünsche Ihnen noch im Namen des Teams alles Gute. Wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag zu gewohnter Sprechstunde per Radioempfänger oder im Stream, egal wo auch immer Sie sich gerade auf der Welt befinden. Bleiben Sie gesund und wir bleiben für Sie weiterhin am Puls.
Ö1 am Nachmittag, Klaus Pirschner am Mikrofon. Ja, und hier informiert Sie gleich das Journal um 5. Und danach im Kulturjournal geht es um mehr als Eulen und Meerkatzen. Till Eulenspiegel kommt als Freiheitskämpfer auf die Bühne der Sommerspiele Perchtoldsdorf. Und nun noch ein Aufruf an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
Das Ö1-Quiz entflieht in die Sommerfrische. Für die frische Brise in dieser Zeit sorgt das Ö1-Wunschkonzert. Den ganzen Sommer lang erfüllt Gerhard Hafner wieder jeden Sonntag Ihre Musikwünsche. Und so funktioniert es.
Schreiben Sie ein Mail an tolletitel@orf.at oder wählen Sie die kostenlose Wunschhotline 0800 400 455.
Und schreiben oder erzählen Sie uns, was Sie Besonderes mit dem gewünschten Werk verbinden. Tolle Titel, starke Stücke, das Klassikwunschkonzert, funkelnde Diamanten inklusive. Von 5. Juli bis 30. August sowie zu Maria Himmelfahrt am 15. August, jeweils um 13.10 Uhr in Österreich 1.